Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, der Max hat die ersten drei Punkte, die wir am Sonntagabend betrachten durften, schon nochmals genannt. Und wir machen heute Fortsetzung mit den letzten drei Punkten. Der erste Punkt, der Trost der Leibesgemeinde. Der zweite Punkt, der Trost Israels. Und der dritte Punkt, der Trost der ganzen Schöpfung. Sehe ich gerade Samuel hinten sitzen. Herzlich willkommen, Samuel, in unserer Mitte. Und fällt mir auch gerade ein, von Daniel und Barbara Skoccia soll ich auch noch herzlich grüßen. Ja, wir beginnen mit dem ersten Punkt und wollen uns dabei zuerst nochmals in Erinnerung rufen, weshalb Gott, unser himmlischer Vater, der Gott alles Trostes ist. Und ich möchte da nochmals erinnern und uns lesen 2. Korinther 1, Vers 9, wo es heißt: Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Unser Gott und Vater weckt die Toten auf, alle Toten. Nicht ein Geschöpf bleibt im Tode. Deshalb ist er der Gott alles Trostes. Und so dürfen wir es doch mit größter Freude bezeugen. Der Trost für uns, die Glieder seines Leibes, ist die Siegesbotschaft. Gott weckt die Toten auf und wie wir gleich sehen werden, die Leibesglieder zuerst. Und zwar nicht zurück in unsere alte Existenz, nicht zurück in den alten Fleischesleib, sondern in einen geistigen Herrlichkeitsleib. Das ist die Frucht des Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus, dass alle Geschöpfe zu einer neuen Schöpfung werden dürfen. Und ganz wichtig, diese Neuschöpfung, die umfasst keineswegs nur Geist und Seele, sondern auch die Leiblichkeit. Unsere ganze Existenz ist da mit hineingenommen in diese ganz neue Schöpfung. Alle Schuld und Sünde aller Geschöpfe aller Zeiten hat unser Herr dort am Kreuz bezahlt mit seinem teuren und kostbaren Blut. Alle und alles hat unser Herr mit in seinen Tod hineingenommen. Und seit seiner Auferstehung steht unauflösliches Gottesleben für eine ganze Schöpfung bereit. Er, unser Herr, ist nach Kolosser 1,18 der Erstgeborene aus den Toten und wir die Glieder seines Leibes, die wir heute an ihn glauben dürfen, die wir den Glauben Jesu Christi in unseren Herzen haben dürfen, weil er ja in uns Wohnung gemacht hat, die wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Wir sind die Erstlingsschar, die in den Genuss dieses unauflöslichen Gotteslebens kommen dürfen. Die heute schon eine neue Schöpfung sein dürfen, die ihre Vollausgestaltung in einer ganz neuen Leiblichkeit erfährt. Das durften wir ja auch gestern Morgen hören von Markus. Ich lese uns noch einmal Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge oder das ganze All, können wir übersetzen, sich unterzuordnen. Das ist dann nach Römer 8, 23 das Vollmaß unserer Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Heute haben wir sie angelthaft. Der Heilige Geist, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist das Angelt, das Unterpfand und das Vollmaß dieser Sohnschaft ist dann eben die Erlösung unseres Leibes. Und das ist doch unser Trost, liebe Geschwister. Und wir wollen nun miteinander, ja, ein wenig uns mit 1. Thessalonicher 4, mit den Versen beschäftigen, die uns der Max gelesen hat. Und ich möchte möchte uns daran erinnern, was vor diesem Abschnitt steht. Da hat uns im Gespräch auch der Albrecht gestern auch nochmal darauf hingewiesen und das ist so wichtig. Und da möchte ich lesen, was steht direkt vor diesem Abschnitt? 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und da möchte ich mal ab Vers 10b lesen. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbarlich wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürfet. Liebe Geschwister, wir erkennen daraus, wir leben in der brennenden Erwartung und Sehnsucht des baldigen Kommens unseres Herrn, aber das kann niemals zur Konsequenz haben, dass wir sagen, jetzt hören wir auf zu arbeiten, jetzt ziehen wir uns irgendwo zurück, wir vernachlässigen unsere alltäglichen Pflichten. Nein, Paulus ermahnt uns, ja, unsere eigenen Geschäfte zu tun, so weit wie es geht, unabhängig zu sein, damit wir niemandes bedürfen. Ganz klar, wenn jemand krank ist, ist eine ganz andere Situation, aber wir verstehen, was Paulus hier meint. Er ermahnt uns wirklich, unserer Arbeit nachzugehen, und gerade im Thessalonicher Brief oder in den Thessalonicher Briefen finden wir, dass sie an verschiedenen Stellen bis hin zu der Aussage, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Also von daher sehen wir diese Nüchternheit, und ich denke, das ist auch für unsere jungen Geschwister wichtig, und wir wollen euch ermutigen, geht euren Weg, seid fleißig, arbeitet, seid ein Vorbild, auch im Wandel, bringt so auch, ja, das ist auch ein Zeugnis. Alles, was wir tun, heißt ja im Kolosserbrief, sollen wir tun im Namen unseres Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Ja, das einfach noch als Bemerkung. Und wir wollen jetzt uns mit diesen Versen 13 bis 18 beschäftigen, und wir finden hier ja am Schluss dieses Abschnitts dann diese Aussage, so ermuntert, oder da kann man eben auch dieses Wort trösten einsetzen, so ermuntert, tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, liebe Geschwister, wir dürfen einander trösten, zusprechen, auf vielfältigste Weise. In unseren Versammlungen, wo wir zusammenkommen dürfen, im Vier-Augen-Gespräch, wo es um ganz persönliche Dinge geht. Und ich möchte nicht müde werden, immer wieder dazu zu ermutigen, die Versammlungen zu besuchen. So wertvoll Übertragung, Telefon, Internet alles ist. Aber liebe Geschwister, wie wichtig ist es, dass wir doch einander von Angesicht zu Angesicht sehen und wirklich die Gemeinschaft nicht versäumen. Ja, diese Tage, die wir hier gemeinsam erleben dürfen, sind doch für uns alle, ich denke, da geht es uns allen so, Tage des Trostes und des Zuspruchs. Schon, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, ist doch eine ganz große Ermutigung für uns auf dem Glaubensweg. Dann, indem wir in diesen Tagen so konzentriert auf sein Wort hören dürfen, dadurch werden wir getröstet, werden wir ermutigt, ausgerichtet zu einem zielklaren Glaubenslauf. Indem wir gemeinsam beten, uns austauschen, aneinander Anteil nehmen lassen an unserem Ergehen. Das ist sehr, sehr kostbar. Und ja, wir merken, dass wie das uns wirklich erquickt, dass wir uns hier wieder treffen dürfen. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, ist das alles doch nur ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack auf den einen Trost, der jedem Einzelnen von uns, sofern er ein Glied am Leibe des Christus ist, verheißen ist und der, wer weiß, wie bald sich erfüllen wird. Und das ist eben die Entrückung der Gemeinde, liebe Geschwister. Das ist unser Trost, das ist unsere Ermutigung, das ist unser Ziel. Gott weckt alle Toten auf, der Bereich unter der Erde, der Scheol, der Feuersee, die mancherlei Gefängnisabteilungen, so möchte ich es mal nennen, sie haben alle nur temporären Charakter. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod, so lesen wir es in 1. Korinther 15, 26. Also in der Vollendung, wenn der letzte Äon, der Äon der Äonen, seinen Abschluss findet, gibt es keinen Tod mehr, liebe Geschwister. Da ist die ganze Schöpfung Neuschöpfung geworden und nimmt ihren Platz unter dem Christushaupt ein, wie wir es in Epheser 1, 9 und 10 lesen dürfen. Und wir dürfen eben heute schon eine neue Schöpfung sein, liebe Geschwister. Und wir sind des Herrn, so schreibt Paulus in Römer 14, 8. Und das gilt ganz unabhängig davon, ob wir leben oder sterben. Liebe Geschwister, was ist das doch für ein Trost? Wir sind des Herrn. Und wir wissen, die Lebendigmachung erfolgt in Etappen. Heute schon ist unser Geist lebendig gemacht. Und was bedeutet Heiligung? Ja, ich habe gedacht, wir könnten das doch vielleicht so formulieren. Heiligung bedeutet, dass unsere Seele mehr und mehr von diesem Fleischeseinfluss sich lösen darf und unter die Herrschaft des Geistes kommt, mit dem wir versiegelt sind. Unsere Seele, die kann sich nach dem Fleisch orientieren oder nach dem Geist. Und so bedeutet doch Heiligung, dass unsere Seele, ja, unsere Gesinnung wirklich, ja, unter die Herrschaft des Geistes kommt. Galater 5,16 schreibt Paulus, wandelt im oder durch den Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wunderbar. Nicht den Kampf aufnehmen gegen das Fleisch. Nicht sich mit dem Fleisch beschäftigen, sondern im Geist wandeln. Oder wir hatten auch schon die Stelle aus Römer 6. Wie halten wir uns der Sünde für tot? Indem wir Gott leben, liebe Geschwister. Ganz wichtig auch für uns Junge, für uns Alte. Nicht jetzt habe ich es erreicht, jetzt wandle ich nicht mehr im Fleisch, jetzt kann ich im Geist leben. Nein, nein, nein. Wandelt im Geist, ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Haltet euch der Sünde für tot. Wie halten wir uns der Sünde für tot? Indem wir Gott leben. Also stellt euch mit eurer ganzen Lebenskraft dem Herrn zur Verfügung und beschäftigt euch nicht mit eurem Fleisch. Freilich, wenn wir gefallen sind, müssen wir es unter das Kreuz bringen, und den Herrn und dürfen uns beugen und dürfen seine Vergebung, den Zuspruch in Anspruch nehmen. Aber liebe Geschwister, dann müssen wir die Sünde im Tode lassen und dürfen sie nicht wieder ausgraben. Ja, und noch eine Stelle zu der Seele. Markus 8, Vers 35, da erklärt unser Herr, denn wer seine Seele retten wird, wird sie verlieren. Wer aber seine Seele meinetwegen und um des Evangeliums willen verliert, wird sie retten. Also da ein wunderbares Wort. Mögen wir das alle praktizieren und lernen, liebe Geschwister, dass wir unsere Seele, unser Leben um seinetwillen drangeben. Und dazu noch ein Wort aus Römer 12. Das bekannte Wort, und da ist es mir wichtig, dass wir beachten, dass Paulus hier sagt, so ich ermahne euch nun, Brüder, Vers 1, durch die Erbarmungen Gottes. Und jetzt kommt es, eure Leiber darzustellen, eure Leiber, nicht eure Gedanken, eure Leiber, liebe Geschwister. Was machen wir mit unserer Lebenskraft, was machen wir mit unserer Zeit, was machen wir mit unseren Leibern? Laufen die dorthin oder dorthin, sitzen die im Sessel vom Rechner oder vom Handy oder was machen wir mit unseren Leibern? Darum geht es also. Ja, mögen wir unsere Seele, unser Leben um seinetwillen drangeben, ihm, unserem Herrn, völlig überlassen, so und nur so erfährt unsere Seele Rettung. Und das letzte Stück, liebe Geschwister, der krönende Abschluss dieser Vollerlösung ist dann eben die Erlösung des Leibes, dass wir den gleichen Leib der Herrlichkeit bekommen, den unser Herr, erhöhter Herr, hat. Wir haben Philipper 3, 20 und 21 schon genannt und ich möchte dazu nehmen Römer 8, 29, wo es heißt, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, 29, Philipper 3, 21 finden wir wiederum solch ein Wort, das mit dieser Vorsilbe Sünd beginnt. Der Ruben hat uns ja darauf hingewiesen, auf diese vielen Stellen. Wir kommen heute auch noch auf eine andere Stelle, wo diese Vorsilbe vorkommt. Und hier in Römer 8, 29, wie in Philipper 3, 21, finden wir dieses Wort Symorphos, gleichförmig, gleichgestaltet. Nicht weniger als das ist unsere Bestimmung, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, und zwar nach Geist, Seele und Leib. Und in unserem Abschnitt aus 1. Thessalonicher 4, da finden wir auch solch ein Wort in dieser Vorsilbe, Sünd. Und da heißt es nämlich am Ende von Vers 17, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Da finden wir die Begrifflichkeit Synkyrio, zusammen mit dem Herrn, eins gemacht mit dem Herrn. Und zwar nach unserer ganzen Existenz, nach Geist, Seele und Leib. Das ist dann das, was bei der Entrückung und Verwandlung geschieht, das Ergebnis davon ist, und das ist unser Trost. Wir wollen nun die Entrückung kurz skizzieren. Er, unser Herr selbst, ganz wichtig, kommt vom Himmel hernieder in den Lufthimmel. Keineswegs ein Engel, keineswegs einer der Thronmajestäten. Nein, der Herr selbst kommt zur Heimholung seiner Glieder. Was ist das Erste, was geschieht? Wir haben es hören dürfen, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Also bevor irgendetwas mit den Lebenden, den übrig gebliebenen geschieht, stehen die Toten in Christo auf. Das ist also der Auftakt zur Entrückung. Der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und der Posaune oder Trompete Gottes vom Himmel herniederkommen und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Das ist das Erste, was geschieht, liebe Geschwister. Die erste Posaune wollen wir uns merken. Wir bekommen einen kleinen Vorgeschmack auf dieses Geschehen, wenn wir Johannes 11, 43 aufschlagen, wo unser Herr vor dieser Gruft steht, wo der Lazarus, und er hat schon gestunken, drin lag. Und dann heißt es da in Johannes 11, 43, und als er dies gesagt hatte, rief er, nämlich unser Herr, mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und am Tage der Entrückung, liebe Geschwister, werden alle entschlafenen Leibesglieder diesen gebietenden Zuruf des Herrn und den Trompetenschall hören. Ja, wir wollen kurz uns vergegenwärtigen, was passiert beim Sterben, liebe Geschwister, auch bei uns Gläubigen. Ich möchte es mal so formulieren, zusammenfassend, da geschieht eine Trennung unserer Existenz. Und deswegen können wir das auch gar nicht, wir können ja immer nur unsere Existenz in Geist, Seele, Leib gemeinsam denken. Und beim Sterben, da geschieht eben die Trennung unserer Existenz. Was geschah, als unser Herr starb? Da lesen wir, wie unser Herr in Lukas 23, 46 betete: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Der Geist, den hat er seinen Vater übergeben. Und wir haben das Zeugnis von Viktor auch gestern gehört, den Aufruf zur Gebetsunterstützung, und da hat er auch den Stephanus genannt. Wie betete sein treuer Diener und Zeuge Stephanus in Apostelgeschichte 7, 59? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Auch hier wieder. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja, und jetzt die Seele. Wohin ging die Seele unseres Herrn, liebe Geschwister? In den Scheol, in die tiefsten Tiefen dieses furchtbaren Gefängnisses. Wir lesen in Jesaja 53, 12, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in den Scheol, dorthin, wo alle hin mussten vor der Auferstehung unseres Herrn. Ja, und sein Leib, liebe Geschwister, den legte der Josef von Arimathia nach Matthäus 27, 57 bis 60 in sein eigenes Grab. Also wir sehen eine Zerreißung, Zertrennung, Zerteilung der Existenz. Und was geschah in der Auferstehung, liebe Geschwister? Ganz wichtig, nicht nur die Seele kam aus dem Scheol und hat sich in eine höhere Sphäre hinaufgeschwungen. Jeder Buddhist würde jetzt leuchtende Augen bekommen. Sie hat sich erhoben, hat mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, das kann er sich absolut vorstellen. Aber wo wir von der Auferstehung gesprochen haben, war ich unten durch, da war vorbei. Und genau so war es ja auch bei Paulus. Hätte der Paulus verkündet, dass die Seele des Herrn ja vom Tode rausgekommen wäre, sich hinaufgeschwungen in höhere Sphären, ja, dann hätten die Athener ihn nicht verspottet, ihn nicht als Samenpicker, da finden wir das Wort Spermologos, verspottet. Was war das Entscheidende in Athen, wo er von der Auferstehung angefangen hat? Da war vorbei. Da war er unten durch bei diesen hohen Herren der Philosophie und der Geistlichkeit. Nein, es geschah viel, viel mehr. Die drei Teile, Geist, Seele und Leib, kamen wieder zusammen, als unser Herr vom Tode auferstanden ist. Doch keineswegs in einen Fleischesleib. der der Vergänglichkeit unterworfen war, sondern in einem Auferstehungsleib. Die Seele unseres Herrn konnten der Tod und der Teufel nicht halten, haben wir auch schon betrachten dürfen. Sie fanden keine Schuld an ihm, passte nicht dahin, wo sie war. Sie konnten sie nicht halten. Und seinen Leib konnten der Teufel und der Tod auch nicht halten, weil sie auch an seinem Leibe keine Schuld fanden. Niemals hätte der Vater den Sohn auferweckt, wenn seine Seele und sein Leib nicht ohne Sünde gewesen wären. Seine sündlose Seele gab er ihm. Er vergoss für dich und mich sein teures Blut. Seinen Leib ließ er brechen für dich und für mich. So dürfen wir doch festhalten, liebe Geschwister, der leibliche Tod, wenn wir hier auf der Erde die Augen schließen, bedeutet die Zerteilung unserer Existenz und ist deshalb freilich niemals unser Ziel. Und Paulus, das sehen wir gerade, wenn wir weiterlesen im 2. Korintherbrief, der schreibt ja dann auch in 2. Korinther 5, 4b, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Paulus sehnte sich nach der Entrückung, nicht nach dem Entkleidetwerden. Er möchte lieber überkleidet werden. Und mögen wir alle je länger, je mehr eine brennende Sehnsucht nach dem Kommen unseres Herrn bekommen. Und wir müssen festhalten, auch der leibliche Tod ist ein Feind Gottes. Und ja, wir dürfen hier nicht in ein falsches Fahrwasser geraten. Und was bedeutet Auferstehung? Sie bedeutet eben das Zusammenkommen der drei Stücke unserer Existenz, Geist, Seele und Leib. Dabei, ganz wichtig, liebe Geschwister, kommt bei der Entrückung unsere Seele nicht aus dem Scheol. Liebe Geschwister, wie dürfen wir jubilieren? Wir müssen da nicht mehr hin. Wir müssen nicht mehr ins Gefängnis, weil unser Herr Jesus mit seinem Blut bezahlt hat und wir es annehmen durften, wir gläubig werden durften. Nein, wir müssen nicht mehr in die Finsternis, liebe Geschwister. Wir müssen dort nicht mehr hin. Woher kommen bei der Auferstehung unsere Seele und unser Geist? Die bringt unser Herr mit, liebe Geschwister. Wir durften es doch lesen in Vers 14. Gott wird die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Wunderbar. Ja, und wenn wir diese Stelle aus 1. Thessalonicher 4 miteinander lesen, dann dürfen wir einmal mehr den Sonderauftrag des Apostels Paulus erkennen. Dass er eben von dem erhöhten Herrn Offenbarungen bekommen hat, die bisher in keinster Weise Gegenstand göttlicher Offenbarungen waren. Liebe Geschwister, wo lesen wir ganz deutlich von der ersten Auferstehung? In welchem Bibelbuch? Von der ersten Auferstehung. Dies ist die erste Auferstehung. Offenbarung. In der Offenbarung die erste Auferstehung. Ja, und jetzt heißt es hier, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Stehen wir dann erschien daher auf? Wie ist das zu verstehen, liebe Geschwister? Ich lese uns die Stelle. Offenbarung 20, 4 bis 6. Und ich sah Throne und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren. Und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand. Und sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Eindeutig, liebe Geschwister, ist hier von den Gläubigen die Rede, die am Tag des Herrn, ihrem Herrn, treu bleiben und eben nicht ihre Knie vor dem Tier gebeugt haben und eben nicht das Mahlzeichen angenommen haben. Und da haben wir das gestern auch einen Eindruck davon bekommen, von dem, was Viktor gesagt hat, weil genau das lesen wir in Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wenn ich das lese, da wird es mir immer ganz ganz, wie soll ich sagen, wenn immer bewegt, liebe ich mein Leben bis zum Tod. Sie, die ihr Leben nicht lieben bis zum Tod, sie haben den Märtyrertod vor Augen. Und diese Geschwister, die dann ihr Leben lassen werden um Jesu willen, sie dürfen ganz eindeutig wissen, aus dem Trostbuch der Offenbarung ist ein köstliches Trostbuch für die Geschwister, die in der letzten Jahrwoche und in der Zeit davor leben werden. Für sie ist es ein außerordentliches Trostbuch. Sie dürfen wissen, nach ganz kurzer Zeit dürfen wir auferstehen. Und zwar hinein ins tausendjährige Reich, und zwar als neue Schöpfung sogar. Denn über diese hat ja der zweite Tod keine Gewalt mehr. Und jetzt schreibt der Paulus in dem Brief, in dem wir von der Entrückung lesen, dass der Herr, nämlich in 1. Thessalonicher 1,10, uns von dem kommenden Zorn retten wird. Oder wegretten wird, wie es der Albrecht gesagt hat. Die Auferstehung der Toten in Christo findet also vor der 70. Jahrwoche statt, liebe Geschwister. Und jetzt erkennen wir an dieser Situation, die Auferstehung der Leibesglieder zur Entrückung findet vor der ersten Auferstehung statt, die nämlich dann stattfindet, wenn der Herr Jesus wiederkommt in großer Macht und Herrlichkeit und dann eben, ja, neben anderen eben auch diese hier genannten Märtyrer aus der letzten Jahrwoche auferstehen werden. Wir erkennen hier diesen Sonderauftrag, den der Apostel Paulus geoffenbart bekommen hat. Er hat eine Auferstehung geoffenbart bekommen, die wir sonst gar nirgends in der Schrift finden, liebe Geschwister. Die Offenbarung hat den Tag des Herrn zum Inhalt, von dem wir so viel im Alten Testament lesen. Und jetzt wurde dem Paulus das Geheimnis des Leibes Christi geoffenbart mit einer Auferstehung, die wir außer bei ihm nirgends in der Schrift finden. Das wollen wir also festhalten, liebe Geschwister. Die Auferstehung zur Entrückung, wie auch die Posaunen, von denen Paulus schreibt, die dürfen wir nicht durcheinander bringen mit den Auferstehungen und Posaunen, die wir in der Offenbarung finden. Das ist also ganz wichtig. Es gibt also vor der ersten Auferstehung bereits eine Auferstehung, nämlich die Auferstehung der Leibesglieder zur Entrückung. Halten wir also fest, erstes Ereignis im Zusammenhang mit der Entrückung, die Auferstehung der Toten in Christo, und zwar bei der ersten Posaune. Weshalb erste Posaune, liebe Geschwister? Weil wir im Zusammenhang mit der Entrückung und Verwandlung von einer weiteren Posaune leben, und zwar von der letzten Posaune. Damit sind wir beim zweiten Stück angelangt, nämlich nach der Auferstehung der Toten, das zweite, die Verwandlung aller Leibesglieder. Wir schlagen dazu auf 1. Korinther 15, 51 und 52. Wieder so ein Geheimnis, welches dem Apostel Paulus geoffenbart wurde. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird er, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Die Verwandlung aller Leibesglieder findet in einem Nu, en atomo, diese bekannte Begrifflichkeit finden wir hier. In einem Nu findet sie statt. Wie lange der Zeitraum zwischen der Auferstehung der Toten in Christo, also dem ersten Stück der Entrückung, und diesem zweiten, der Verwandlung der Leibesglieder sein wird, wissen wir nicht. Wir lesen nur, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach.
Und bereits unverweslich.
Unverweslich, ja.
Ja.
Okay, unverweslich.
Nicht mehr verwandelt.
Okay, Dankeschön, ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, also sie werden auferweckt, unverweslich, ja, genau. Ja, wie lange jetzt dieser Zeitraum ist, wissen wir nicht. Ich persönlich bin völlig überzeugt davon, dass wir alle, die wir zum Leib des Christus gehören, die Entrückung ganz genau wissen werden, wann die Entrückung stattfindet. Der Herr wird es uns offenbaren. Schon seinem Freund Abraham, der wird also in Jesaja 41, Vers 8 sein Freund genannt. Schon bezüglich ihm sagt Gott in 1. Mose 18, 17, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Und so denke ich, bin ich überzeugt, wie viel mehr wird unser Herr seinen Gliedern es doch zeigen, wann er kommen wird, um uns zu sich zu holen. Und da stehe ich auch so, dass die Toten in Christo, die zuerst auferstehen, dass die uns auch begegnen werden. Davon gehe ich eigentlich aus. Ja, wann findet die Verwandlung statt, liebe Geschwister? Albrecht hat hingewiesen, unverweslich stehen die schon auf, die Entschlafenen. Und dann heißt es hier, bei der letzten Posaune. Und so verstehe ich, dass bei der letzten eben von zwei. Zwei Posaunen. Erste Posaune, die Auferstehung der Toten in Christo. Zweite und letzte Posaune, die Verwandlung der Leibesglieder. So wie wir es also in 1. Korinther 15 gelesen haben. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Bei der letzten Posaune. Und dann geschieht eben die Entrückung in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und wir wollen beachten, ja, welches Wort wir hier für Entrücken finden. Wir finden hier das Wort Harpazo. Und dieses Wort Harpazo bedeutet ein gewaltsames an sich Reißen. Also wir sehen, die Entrückung ist ein Wegreißen, so können wir doch sagen. Es bedeutet also ein Herausholen aus dem Feindesland. Wir können dieses Herausholen, dieses Herausreißen in doppelter Hinsicht verstehen. Der Herr bewahrt uns vor dem Zugriff des Feindes, der ja bald danach, wie in noch nie dagewesen Art und Weise, auf der Erde wüten wird. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, wenn es heißt, dass Mitte der Jahrwoche der Satan aus dem Himmel geworfen wird, jetzt sage ich es mal in meinen Worten, mit seinen Engeln, und dann heißt es, er weiß, er hat wenig Zeit. Was ist das für eine furchtbare Zeit hier, liebe Geschwister, auf der Erde? Also der Herr bewahrt uns vor dem Zugriff des Feindes, der ja bald danach, wie noch nie dagewesen Art und Weise, auf der Erde wüten wird. Und dann dürfen wir es doch auch in dieser Hinsicht verstehen, bevor die in der Offenbarung beschriebenen Siegel, Posaunen und Sonnenschein-Gerichte die Erde treffen, holt der Herr die Seinen, die Söhne des Lichtes und des Tages. So heißt es ja in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, die wir nicht zum Zorn gesetzt sind, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, holt er zu sich. Und wir müssen ja bedenken, dass unsere Begegnung und Vereinigung mit dem Herrn im Lufthimmel stattfindet. Und in Epheser 2, 2 nennt Paulus Satan den Fürsten der Gewalt der Luft. Also im Hauptquartier Satans findet die Begegnung von Haupt und Gliedern statt. Was wird das eine Schlappe für den Satan und den Tod sein, wenn dort in seinem Hauptquartier sich bei der Erstlingsschar der Leibesglieder erfüllt, was wir am Ende dann von 1. Korinther 15 lesen dürfen in den Versen 54 und 55. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Dann ist wirklich ja bei der ersten Gruppe Heilskörperschaft wirklich diese totale Todesüberwindung nach Geist, Seele und Leib vollzogen. Wir kommen zum dritten, was zur Entrückung untrennbar dazugehört. Und das ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, der absolute Höhepunkt, die größte Freude, der größte Trost. Ich lese uns noch einmal diesen Vers aus 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, also nachdem die Toten in Christo auferstanden sind, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist dann das gewaltige Zeugnis der Schrift, mit dem wir uns ermutigen, ermuntern, zusprechen, trösten dürfen. Alle Zeit bei dem Herrn. Syn Kyrio, also wieder so ein Wort mit dieser Vorsilbe Syn. Was gilt nun, liebe Geschwister? Nun erfüllt sich das, worauf alle Leibesglieder mit brennender Sehnsucht Jahrhunderte, ja Jahrtausende gewartet haben. Alle Leibesglieder, die Entschlafenen und die Lebenden, haben doch nur eine große Sehnsucht, nämlich allzeit bei dem Herrn zu sein. Syn Kyrio, wie wir es in 1. Thessalonicher 4,18 lesen durften. Und wir alle dürfen uns hier prüfen, liebe Geschwister. Leben wir in der brennenden Erwartung der Entrückung? Im gleichen Brief nennt Paulus ja ganz am Anfang die Kennzeichen einer ganz normalen, so hat es Professor Ströder einmal formuliert, einer ganz normalen Bekehrung. Und da finden wir dann im letzten Vers von Kapitel 1 in Vers 10 eben das letzte Stück einer ganz normalen Bekehrung, das ich einfach uns nochmal lesen möchte. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist also das Kennzeichen einer ganz normalen Bekehrung. Und liebe Geschwister, wir haben es gehört vom Albrecht, wie er es zeugnishaft weitergegeben hat, wie es bei ihm war, als er gläubig war. Und eben diese Fragen, ja, ich hätte doch schon noch gern geheiratet, ich hätte doch schon noch gern Familie, ich hätte doch schon noch gern einen Beruf. Alles verständlich, liebe Geschwister. Aber das, was wir dann erleben, liebe Geschwister, das übertrifft das alles bei Weitem. Und deswegen, da dürfen wir uns prüfen. Kennzeichen einer echten Bekehrung, neben diesen anderen Stücken, die da genannt sind, dass wir uns abwenden von den Götzen, dem Herrn uns zur Verfügung stellen, ist eben seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jetzt in der Entrückung erfüllt sich diese lebendige Erwartung. Der Sohn Gottes, unser Herr und unser Haupt, Christus Jesus, kommt aus dem Himmel in den Lufthimmel er selbst und holt seine Glieder zu sich. Und jetzt dürfen wir alle Zeit bei dem Herrn, Syn Kyrio, zusammen mit dem Herrn sein, und zwar nach Geist, Seele und Leib. Nun folgt unser Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus, wo nach 2. Korinther 5, Vers 10 eine Beurteilung dessen stattfindet, was wir in unserem Leibe getan haben. Auch hier sehen wir wieder, der Leib hat eine ganz große Bedeutung. Was wir in unserem Leibe getan haben und wo unser Herr alles das wegnehmen wird, was nicht zu ihm passt. Es wird an diesem Tag Lohn und Schaden geben. Hier geht es keineswegs aber um gerettet und verloren sein, sondern vor dem Richterstuhl des Christus sind nur solche, die seine Glieder sind. Es ist ein, möchte ich mal sagen, innerfamiliäres Zurechtbringen, dass wir eben völlig passend werden, dass wir ja eingerenkt sind vollständig in die Position, die für uns an seinem Leib vorgesehen ist. Paulus schreibt ja in Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist doch, solange wir in unserem Fleischesleib sind, sind wir eben fähig zu jeder Sünde, sind wir fähig auch zu einem fleischlichen Wandel, auch als Gotteskinder. Liebe Geschwister, können wir so leben, wie wenn wir den Geist Gottes gar nicht hätten. So können wir das, weil wir eben unser Fleisch noch an uns tragen. Und wo der Geist Gottes uns Dinge zeigt, gerade vielleicht auch in solchen Tagen, wie wir sie jetzt erleben dürfen, da dürfen und wollen wir uns doch beugen vor ihm, unserem Herrn, und uns von ihm reinigen lassen. Wir wollen nicht festhalten an den Werken des Fleisches, sondern sie willig in den Tod Christi geben, wo der Herr sie längst mit hineingenommen hat. In Kolosser 3 lesen wir ja von der göttlichen Kleiderkammer. Es gilt abzulegen und anzuziehen. Und da heißt es in Vers 12 und 13, zieht nun an oder habt angezogen, kann man da von der Zeitform auch übersetzen, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Da sehen wir immer, das ist die Basis. Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir sind Auserwählte, Heilige und Geliebte. Was sind das für Beschreibungen? Wir müssen also nicht irgendwann mal die zweitletzte Sprosse, da bin ich ein Geliebter. Und wenn ich ganz oben bin, dann bin ich ein auserwählter, heiliger Geliebter. So ist es nicht, liebe Geschwister. Wir sind alle schon ganz oben. Wir sind Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Und jetzt sagt Paulus hier, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend oder Gnade erweisen, können wir auch übersetzen, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Wie nüchtern ist hier der Apostel Paulus, liebe Geschwister. Ja, müssen wir uns einander ertragen? Wir haben doch hier wunderbare Gemeinschaft. Das gibt's doch gar nicht, was wir hier für ein frohes. Und jetzt schreibt Paulus solche völlig außer der Welt Situation. Wir müssen einander ertragen. Nein, liebe Geschwister. Ja, und in unseren Ehen, ja, da ist doch jeder Tag, wenn wir aufwachen, das ist wie am ersten Tag nach der Hochzeit, liebe Geschwister. Nein, wie klar und deutlich schreibt Paulus, euch gegenseitig vergebend, Gnade erweisend. Wann? Ja, dann, wenn der andere kommt und sich bei mir entschuldigt. Dann erweisen wir ihm Gnade. Nein, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Also nicht warten, bis der muss jetzt erstmal kommen und sich da mal entschuldigen und so. Nein, wenn einer Klage hat gegen den anderen, oft ist ja so, dass wir es gar nicht merken, wenn wir einem anderen wehgetan haben oder mal wieder in eine Fettnäpfle hineingetappt sind. Ja? Und deswegen, da sehen wir, wie Paulus uns ermahnt. Ja, nach unserem Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi ist Epheser 5, 27 erfüllt, wo wir lesen, auf dass er, nämlich unser Herr, die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wunderbar, liebe Geschwister. Jetzt ist der erwachsene Mann fertig, von dem wir in Epheser 4, Vers 13 lesen. Christus und seine Glieder. Jetzt dürfen wir dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet sein, für immer nach unserer ganzen Existenz untrennbar mit ihm verbunden sein, zusammen mit ihm. Syn Kyrio. Was ist das doch für ein wunderbarer, kostbarer Trost, den uns niemand nehmen kann. Und mögen wir alle davor bewahrt bleiben, woanders Trost und Zuversicht zu suchen. Nicht die nächste Gehaltserhöhung, nicht die nächste Rentenerhöhung ist unser Trost, nein, sondern dass der Herr bald kommt, liebe Geschwister, das ist unser Trost. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt, der Trost Israels. Wer ist der Trost Israels? Der Trost der Gemeinde, die Entrückung, Christus unser Haupt. Wer ist der Trost Israels? Wir lesen Lukas 2, 25 und 26. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und es war ihm von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und in Vers 29 bis 32 lesen wir sein Gebet. Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wir lesen es hier doch so eindeutig, liebe Geschwister. Wer ist der Trost Israels? Wie kann es denn auch anders sein? Jesus Christus, der Messias und Heiland und König dieses Volkes. Und wir erkennen aus dem Gebet des Simeon den Zusammenhang zwischen Trost und Heil. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Ich möchte da noch ein Zeugnis dazu nehmen, welches Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers, weissagen durfte, wo er dann widersprechen konnte. Lukas 1, 76 bis 79. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Und vorher durfte er bezeugen, der Zacharias, dass zu dieser herzlichen Barmherzigkeit Gottes Rettung von den Feinden, Rettung aus der Hand all derer, die Israel hassen, gehört. Wir erkennen also Trost, Heil, Vergebung der Sünden, Licht für die, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, sowie Rettung von den Feinden. Diese Begriffe gehören untrennbar zusammen. Und gerade aus dem Gebet des Simeon erkennen wir, wer nur kann getrost hier auf der Erde die Augen zumachen. Der, der sagen kann, meine Augen haben dein Heil gesehen. Nur wer zum Herrn Jesus, dem Retter, dem Heiland gehört, nur wer Vergebung der Schuld, und wir wissen es von Paulus her, es ist uns noch weit mehr geschenkt als Vergebung der Schuld, nämlich wir dürfen Gerechtfertigte sein, so gerecht, wie es Gerechter gar nicht mehr geht. Wir dürfen den Glauben Jesu Christi haben und das ist unsere Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden, hat er den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Und da ist mir das Wort eingefallen, was Manfred Mössinger immer wieder mal genannt hat, ist mir damals als junger Mann hängen geblieben, ein sehr deutliches Wort. Ruhig sterben kann man mit einer Morphiumspritze. Selig sterben kann man nur mit Jesus. Ganz wichtig, liebe Geschwister. Ja, und wenn wir uns natürlich über den Trost Israels Gedanken machen, dann kommt uns natürlich sofort Jesaja 40, 1 und 2 in den Sinn, wo wir lesen, tröstet, tröstet mein Volk, ein doppeltes Trösten. Spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand Jahwes Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Liebe Geschwister, wann wird all das in Erfüllung gehen, was wir jetzt hier lesen dürfen? Wann wird das Volk Israel als Volksganzes Heil und Rettung, die Vergebung ihrer Sünden, Rettung von all seinen Feinden erfahren? Wann werden sie das erleben, was Paulus bezeugen durfte, unser Grundursache, weshalb der Gott alles Trostes ist, nämlich weil er die Toten auferweckt. Und so fragen wir uns, wann wird auch das Volk Israel das erleben, dass Gott die Toten auferweckt? Ja, freilich dann, wenn ihr König und Messias Jesus Christus mit seinen Gliedern in großer Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg in Jerusalem erscheinen wird. So dürfen wir festhalten, der Trost der Gemeinde, des Leibes des Christus, die Entrückung unserer Hinaufversammlung zu ihm hin, unserem Haupt, der Trost Israels, die sichtbare Wiederkunft des Herrn zu seinem Volk. Und liebe Geschwister, wir müssen uns vergegenwärtigen, was der Wiederkunft des Herrn zu seinem Volk vorausgeht. Das ist ja immer so in der Schrift. Wir können nicht einfach jetzt, tröste, tröste mein Volk, wunderbar, das können wir freilich für uns übernehmen. Aber wir müssen ja den Kontext betrachten. Die Schrift ist ja nicht eine Aneinanderreihung von zusammenhanglosen Versen. Das ist ja völlig, wir würden ja den Reichtum der Schrift nie erfassen. Sondern was geht dem voraus? Wir lesen in Jesaja 40, 2 haben wir gelesen, ihre Mühsal ist vollendet, ihre Schuld ist abgetragen. Und wir durften es ja gestern hören vom Albrecht und es ist doch kostbar, wie unser Herr immer wieder gleiche Themen in den Verkündigungen zusammenkommen lässt und auf den Leuchter stellt, dadurch, dass sie wiederholt werden, dass sie noch einmal uns deutlich gemacht werden. Philipper 3, das Wort Sünden und jetzt eben, was auch diesem Trostwort Israels zuvorgeht. Ja, vor der sichtbaren Wiederkunft erlebt das Volk Israel eine furchtbare Gerichtszeit. Zwiefältiges hat Israel von der Hand Jahwes empfangen, haben wir gelesen. Und unser Herr spricht in Matthäus 24, 21. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. In Jeremia 30, Vers 7 wird diese Zeit die Drangsal Jakobs genannt. Und in Matthäus 24 nennt unser Herr ein ganz eindeutiges, unmissverständliches Ereignis, das den Beginn dieser Drangsal markiert. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 24, In Matthäus 24 die Endzeit, eine der Endzeitreden unseres Herrn. Und da heißt es dann in Vers 14, sage ich jetzt mal, können wir jetzt nicht den ganzen Zusammenhang betrachten, am Ende von Vers 14 heißt es, und dann wird das Ende kommen. Das Ende. Was ist das Ende? Und jetzt lesen wir weiter. Was ist das Ende? Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte. Der Gräuel der Verwüstung, das ist der Startpunkt des Tages des Herrn, der Drangsal Jakobs, der vierten Nachtwache, von der wir gestern gesprochen haben, die zwei verkürzten Nachtwachen. Und dann Mitte der Jahrwoche, wenn das Tier ja den Bund bricht, wir kommen noch drauf, dann ist ganz klar, die Gläubigen, der da lebend, der in dieser Zeit, die in dieser Zeit leben, werden das ganz hundertprozentig wissen, welche Stunde jetzt geschlagen hat. Der Gräuel der Verwüstung, das ist der Startpunkt des Tages des Herrn. Und ich möchte dazu noch Daniel 9, 25 bis 27 lesen. Hier spricht Gabriel zu Daniel und auf diese Stellen nimmt ja der Herr Jesus hier Bezug, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist. Da lesen wir Daniel 9, 25 bis 27. So wisse denn nun und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, also in Summe 69. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Wollen wir uns erinnern, was wir auch gestern hören durften? Ganz eindeutig bezeugt in der Schrift. Die 69. Jahrwoche endete, also 67 Wochen endeten, als der Messias weggetan wurde und nichts hatte. Golgatha, liebe Geschwister, ein ganz eindeutiges, unmissverständliche, eine ganz eindeutige, unmissverständliche Aussage. Dort am Kreuz auf Golgatha, als unser Herr Jesus starb. Und wir erkennen aus diesen Versen, wie zum Beispiel auch aus dem Buch der Offenbarung, auf der Ebene Israels kann man rechnen, liebe Geschwister, ja muss man sogar rechnen. Ganz wichtig. Bezüglich dem Volk Israel finden wir ganz eindeutige Zahlenangaben in der Schrift. Was dem Daniel hier geoffenbart wurde, das ging zu 100% in Erfüllung. Wir lesen weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Wir halten wieder kurz inne. Hier wird uns die Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche beschrieben. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und dann bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes, Verwüstungen. Das ist die Zeit, in der wir jetzt noch leben. Und wenn wir auch die Geschichte betrachten, dann sehen wir, die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte von Blut und Tränen. Und jetzt kommt Vers 27 und auf diesen Vers nimmt ja der Herr Bezug in Matthäus 24, 15. Und er, nämlich der falsche Messias, Daniel 7, Vers 8, das kleine Horn, wird einen festen Bund mit den vielen, nämlich mit der Masse des jüdischen Volkes schließen für eine Woche. Das ist also die 70. Jahrwoche und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Schlachter übersetzt, auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt. Luther übersetzt so, und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete oder den Verwüster ausgegossen werden. Jetzt in der Mitte der 70. Jahrwoche bricht der falsche Messias den Bund und stellt im Tempel in Jerusalem den Gräuel der Verwüstung auf. Jetzt ist das Ende da. von dem der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 14 spricht. Jetzt folgt der Tag des Herrn, die große Drangsal. Das Tier aus dem Abgrund, haben wir auch hören dürfen, ist der vom Satan, vom Tode auferweckte letzte Weltherrscher, der die Todeswunde hat, die geheilt wurde. Das Erste, was er macht, und wir wissen es, ja wirklich dann ein dämonisches Geistwesen, so müssen wir sagen, er bringt nach Offenbarung 11 die beiden Zeugen um, durch deren Dienst die zur Zeit der Apostelgeschichte ausgelaufene Linie der Brautgemeinde aus Israel wieder in Erscheinung treten wird. Und durch deren Dienst und sicherlich auch, denke ich, durch den Dienst der 144.000, nach Offenbarung 7 eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen gläubig werden wird an den Herrn Jesus. Also keineswegs ist mit der Gemeinde vorbei, liebe Geschwister. Da kommt schon gleich nach der Entrückung, oder gleich, also in Anführungszeichen, ja, darf Evangelium des Königreichs verkündigt werden. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen, haben wir gestern gehört. Und eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen darf gläubig werden an den Herrn Jesus. Für Israel beginnt die große Trübsal, und wir haben es gelesen, sie ist noch schlimmer als alles, was bisher da gewesen ist, also auch schlimmer als der Holocaust im Dritten Reich. Und alle Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen werden und das Tier nicht anbeten werden, haben den Märtyrertod vor Augen. Das ist der Hintergrund, liebe Geschwister, auf den wir Jesaja 40, 1 und 2 verstehen müssen. Tröstet, tröstet mein Volk. Warum braucht denn die Trost, liebe Geschwister? Das ist der Hintergrund. Jetzt darf Israel Trost empfangen, und zwar doppelten Trost. Wir lesen in diesem Zusammenhang zwei Stellen. Jeremia 2, 13 und Jeremia 16, 18. Jeremia 2, 13. Denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, gebostene Zisternen, die kein Wasser halten. Diese zweifache Sünde wird dem Volk zweifach vergolden. Und in Jeremia 16, 18 lesen wir: Und zuvor, also vor dem verheißenen Segen, will ich zweifach vergelten ihre Ungerechtigkeit und ihre Sünde, weil sie mein Land mit den Leichen ihrer Scheusale entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben. Das weist uns auch darauf hin, liebe Geschwister, was Israel vor dieser Zeit für ein Land sein wird. Weil sie mein Land mit den Leichen ihrer Scheusale entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln erfüllt haben. Liebe Geschwister, wir kommen noch halt gleich noch da drauf. Und jetzt kommt dann eben Jesaja 40, 1. Tröstet, tröstet mein Volk. Also ein doppelter Trost. Das heißt nicht nur tröstet, sondern tröstet, tröstet. Adolf Heller schreibt dazu: Das ist des Herrn Weg für sein untreues und dennoch begnadetes Volk. Doppelter Segen, doppelte Sünde, doppelte Strafe, doppelter Trost. Jetzt beginnt das messianische Friedensreich, das Königreich der Himmel, so wie es Matthäus in seinem Evangelium nennt. Das tausendjährige Reich. Der Herr Jesus wird als Bräutigam seines Volkes Israel, und da sind wir als seine Glieder freilich mit dabei, auf dem Ölberg zu Jerusalem erscheinen, und dann darf Israel als Volksganzes das erleben, was Paulus als Begründung dafür nennt, warum unser himmlischer Vater, der Gott alles Trostes ist, weil er die Toten auferweckt. Denn, was schreibt Paulus, was ist ihre Annahme nach Römer 11, 15? Leben aus den Toten. Und wenn wir Ezekiel 37 dazu nehmen, dann sehen wir auch ganz real, was das Körperliche betrifft. Zu dieser nationalen Wiedergeburt Israels gehört, dass Gott die Gräber öffnen wird und die gestorbenen Israeliten auferstehen werden, die da im Staub gelegen haben. In Sacharja 12, Vers 10 lesen wir eben von dieser nationalen Wiedergeburt. Sacharja 12, Vers 10: Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Und in Römer 11, 26 und 27 lesen wir: Und also wird ganz Israel gerettet werden. Errettet werden, wie geschrieben steht: Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also ganz klar, der Trost Israels ist der wiederkommende Herr Jesus Christus. Und das ist uns in den letzten Monaten beim Lesen der Offenbarung so wichtig geworden. Dieses Buch, in dem so viele furchtbare Gerichte stehen, ist doch für die am Tag des Herrn lebenden Gläubigen und in der Zeit davor, wenn wir an die sieben Gemeinden zum Beispiel denken, ist für die an in dieser Zeit lebenden Gläubigen, sowohl aus Israel als auch aus den Nationen, ein wunderbares Trostbuch. Wir dürfen unsere Entrückung und Verwandlung vor Augen haben, und so haben diese Geschwister dann die sichtbare Wiederkunft vor Augen. Diese Geschwister, liebe Geschwister, die werden die Verführung erkennen, ganz klar. Die werden 100% wissen, wer ist dieses Tier aus dem Abgrund. Die werden alles ganz genau erkennen. Denn wir lesen an mancherlei Stellen in der Offenbarung, wer nur wird das Tier anbeten? Wer nur wird sich über dieses Tier verwundern, das da von der Todeswunde geheilt wurde? Nur die, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das heißt, all die anderen, die haben den vollen Durchblick. Die wissen ganz genau mit Babel, mit allem, was da in Erscheinung treten wird, wie das einzuordnen sind. Ja, die Gläubigen am Tage des Herrn und auch schon in der Zeit davor, die werden aus der Offenbarung, aus den Endzeitreden ihres Herrn Jesus Christus, aus den Propheten des Alten Testaments ganz genau wissen, welche Stunde geschlagen hat, was sie in den nächsten Monaten und Jahren erwarten wird. Wenn wir in Offenbarung 6 im Zusammenhang mit der Öffnung des fünften Siegels lesen, wie die Seelen unter dem Altar, die Seelen derer, wie es da heißt, die geschlachtet wurden um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Willes, das sie hatten. Wenn wir da lesen, wie sie fragen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Dann bekommen wir doch einen Eindruck davon, liebe Geschwister, ja, wie diese Gläubigen, diese Geschwister, die da leben werden, Tag um Tag zählen werden in dieser Zeit. Bis wann? Bis wann? Und welch gewaltige Verheißung haben diese Gläubigen eben? Sie haben Teil an der ersten Auferstehung. Ja, der Trost Israels ist der wiederkommende König und Messias dieses Volkes. Heute wollen die meisten aus diesem Volk von Jesus Christus nichts wissen. Und wir wissen aus der Schrift, dass Israel vor der großen Trübsal noch eine ganz gewaltige Rolle auf der Weltbühne spielen wird. Dass Israel eine Blüte erleben wird vor dieser Zeit des Gerichts und der Verfolgung wie noch nie. So verstehe ich die Schrift. Wir müssen uns vor Augen stellen, was muss passieren, was muss ja in der Weltpolitik passieren, dass zum Beispiel ein dritter Tempel in Jerusalem gebaut werden kann. Was muss passieren, dass es tatsächlich so weit kommt, dass Babel gebaut wird, ein Weltwirtschaftszentrum, welches die Welt noch nie gesehen hat, unter der Führung eben dieses von seinem Gott abgefallenen Judentums. Wir wissen aus der Schrift, es wird tönen in Israel Friede und Sicherheit. 1. Thessalonicher 4, Vers 5, Vers 3. Wir erkennen doch daraus, vor dem Beginn der 70. Jahrwoche muss Israel eine Blüte erleben, jedoch eben nach dem Fleisch, aus dem eigenen heraus. Und das muss eben zerbrochen werden, wie wir es beim Jakob gesehen haben, der ja zum Israel werden musste. So erlebt es dieses Volk auch als Volksganzes. Ja, und ich denke, in den nächsten Jahren, das werden wir, denke ich, erleben wir eine Verlagerung der Weltpolitik, der Weltwirtschaft, der Weltreligion in den Nahen und Mittleren Osten. Und die ganz bewusste Demontage und Zerstörung sowohl der göttlichen Ordnung, der Bildung, der Wirtschaft, die wir aktuell in Europa erleben und die uns doch tief bedrücken, das kommt ja immer wieder durch, die uns die Tränen in die Augen treiben, wenn wir sehen, wie so vieles, was Gott in seiner Gnade uns geschenkt hat, wie mit einem Hammer zerschlagen wird. Ja, wir müssen diese Entwicklung einfach in dieser Linie erkennen. So, jetzt noch einige wenige Minuten. Der Trost der ganzen Schöpfung. Wir kommen zum letzten Punkt. Der Trost der ganzen Schöpfung. Auch bezüglich dieses Punktes wollen wir uns das vor Augen stellen, weshalb Gott der Gott alles Trostes ist, nämlich weil er die Toten auferweckt. Die Weltgeschichte seit Adams Fall, sowohl was die Menschheit betrifft, aber auch was die Tier- und Pflanzenwelt betrifft, ist eine Geschichte von Blut, Leid und Tränen. Überall, Tag und Nacht, werden wir und die ganze Schöpfung mit dem Tode konfrontiert. Tod und Vergänglichkeit, das ist der Stempel, den die ganze Schöpfung trägt. Und nur dann können wir von Trost für die ganze Schöpfung sprechen, wenn eben nicht Tod und Vergänglichkeit, sondern unauflösliches Gottesleben, und zwar nicht nur für einen ganz kleinen Teil der Schöpfung, sondern für die ganze Schöpfung, das Ziel ist. Und wir müssen ja bedenken, Tod und Vergänglichkeit hat ja schon vor der Erschaffung Adams begonnen. Die Erde wurde wüst und leer. Das heißt, die Sünde begann im Himmel, als Satan sich in seinem Herzen vornahm. Wir lesen in Jesaja 14,14: Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Und aus Offenbarung 12 dürfen wir doch annehmen, dass ein Drittel der Engelwelt mit ihm fielen. Sünde und Tod gab es also nicht nur auf der Erde bei den Menschen, sondern sie nahm ihren Anfang in der unsichtbaren Welt, und so müssen auch diese Geschöpfe eben das erleben: Gott weckt die Toten auf. Sonst könnten wir eben nicht von Trost für eine ganze Schöpfung sprechen. Das heißt, überall in der ganzen Schöpfung müssen Sünde und Tod aufhören. Und wie eindeutig ist doch das Zeugnis der Schrift, liebe Geschwister. Ich lese uns nochmal 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Eins nach dem anderen darf aus Schöpfung Neuschöpfung werden, unauflösliches Gottesleben empfangen, bis dahin, dass einmal niemand und nichts mehr im Tode ist und somit auch der zweite Tod, der Feuersee, einmal weggetan werden wird. Und dann ist erfüllt, was wir in Epheser 1, 9 und 10 lesen, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Das ganze All quasi Leib des Christus, untrennbar, organisch verbunden mit dem Fürsten des Lebens. Was ist das für eine frohe Botschaft? Deshalb gibt es Trost für die ganze Schöpfung. Und was ist jetzt der Trost der ganzen Schöpfung? Unser Trost, das Haupt. Der Trost Israels, der König und Bräutigam. Der Trost der ganzen Schöpfung, ich möchte es mal so sagen, der Christus. Der Christus. Ja, wer ist der Christus? Wenn wir von dem Christus sprechen, dann meinen wir oft damit Haupt und Glieder. Und das ist auch völlig richtig so. Doch wir dürfen auf dem Hintergrund des Epheserbriefes diesen Begriff auch noch weiter fassen, liebe Geschwister. In Epheser 4, 13 lesen wir von dem erwachsenen Mann. Das ist doch unser Herr und Haupt mit uns den Gliedern seines Leibes. Ganz klar. Und dann dürfen wir aber in Epheser 2 im Zusammenhang mit dem Hause Gottes von dem neuen Menschen lesen, liebe Geschwister. Und das Haus Gottes ist aufgebaut auf die Grundlage aller Apostel und Propheten. Der neue Mensch. Und wer ist jetzt der neue Mensch, liebe Geschwister? Das ist doch Christus, das Haupt. wir die Glieder seines Leibes als der männliche Teil und Israel als das Eheweib des Christus, der weibliche Teil. So dürfen wir doch festhalten, der Trost für die gesamte Schöpfung ist der Christus, Haupt und Glieder mit seinem Eheweib Israel. Und jetzt wollen wir die ganz zentrale Stelle lesen, Römer 8, 19 bis 22. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses oder der Vergänglichkeit zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Da musste ich an eine vor der Entbindung stehende Mutter denken. Sie seufzt und schreit in Geburtswehen. Und so beschreibt Paulus den Zustand der Schöpfung. Und wie eine Mutter über der Mühsal und den Schmerzen einer Geburt über die Maßen dann getröstet sein darf, wenn sie ihr neugeborenes Kind in den Armen hält, so darf die ganze Schöpfung diesen wunderbaren Trost erfahren. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Keine Hinfälligkeit mehr, keine Vergänglichkeit mehr, kein Tod mehr, sondern daheim im Vaterhaus. Was ist das für ein Trost? Welch köstliche Verheißung hat doch die ganze Schöpfung. Und was ist der Initialstart dafür, dass eben diese Schöpfung in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes hineingeführt wird? Die Offenbarung der Söhne Gottes, der Brüder des Erstgeborenen unseres Herrn Jesus Christus. Nach Kolosser 3, Vers 4 werden wir dann, wenn der Christus geoffenbart wird, mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. So kommen wir zum ersten Unterpunkt von zwei. Der Trost für die Nationen. Was ist das Erste, was dann geschieht, wenn jetzt Christus geoffenbart wird und wir mit ihm in Herrlichkeit? Das ist doch die nationale Wiedergeburt Israels mit der anschließenden Hochzeit des Lammes, liebe Geschwister. Die Vereinigung von Bräutigam und Braut. Dabei verstehe ich die Schrift so, dass die Braut eine Erstlingsschar aus Israel darstellt. Denken wir an die 12 Apostel, denken wir an die Pfingstgemeinde aus den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte oder eben auch an die Gläubigen aus Israel in der letzten Jahrwoche. Das ist diese Erstlingsschar. Und durch diesen Dienst, durch ihren Dienst, darf eben ganz Israel zum Eheweib des Christus werden. Wir lesen ja auch, dass der Herr Jesus seinen 12 Aposteln sagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen bei der Wiedergeburt und richten die 12 Stämme Israels. Also die Braut darf das ganze Volk zum Eheweib hinführen, dass das ganze Volk Eheweib wird. Und jetzt lesen wir ja schon in Hesekiel 16, 55 einen ganz kostbaren Zusammenhang. Da lesen wir, dass Sodom und Samaria in ihren früheren Stand kommen werden. Und in Vers 54 heißt es dann, dass Jerusalem sich schämen wird alles dessen, was es getan hat, indem es Sodom und ihre Töchter sowie Samaria und ihre Töchter trösten wird. Das wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches sein. Und wir dürfen da schon erkennen, Israel hat die Völker zu trösten, die aus den Gerichten entlassen werden. Dieser gewaltige Auftrag, die Völker und Nationen zu trösten, findet dann seine Vollerfüllung auf der neuen Erde. Auf der neuen Erde erklingt der Ruf, komm, komm. Offenbarung 22, 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen der dürste, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und auch wir sagen, komm. Mir kommt immer das Bild vom Bahnhof. Kennen wir alle, wir gehen die Rolltreppe hoch, da ist der Bahnsteig. Oh, der Zug steht schon da, da laufen die Leute hin und her. Die Türen sind offen von dem Zug. Aber da läuft der Schaffner mit der roten Mütze, der läuft schon hin und her. Und irgendwann, liebe Geschwister, kommt der Pfiff des Bahnbeamten. Und was passiert dann, liebe Geschwister? Dann schließen sich die Türen. Dann schließen sich die Türen. Vielleicht hat es jeder von uns schon mal erlebt. Er rennt hoch. Gerade fährt er los, der Zug. Und liebe Geschwister, so dürfen wir, müssen wir doch unsere Situation sehen. Der Gemeindezug steht noch da.
Ja.
Aber er ist kurz vor der Abfahrt, liebe Geschwister. Wir wollen nicht rechnen, aber geht auch nicht um Jahr hin oder her. Aber wir wissen, er steht kurz vor der Abfahrt. Und deswegen heute sagen wir, komm, du darfst einsteigen. Die Türen sind offen, brauchst nur einsteigen.
Ja.
Und wir wollen jeden ermutigen und auffordern, der den Ruf Jesu hört, komm, dass er doch sich diesem Herrn anvertraut. Und aus der ersten Station, wie wir es hören durften, Ramses war's, hinausgeht und eben neues Leben empfängt. Auf der neuen Erde gibt es Wasser des Lebens, gibt es den Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und dessen Blätter zur Heilung der Nationen sind. Israel, das Trostvolk der Nationen. Wir lesen Offenbarung 21, Vers 4 von unserem großen Gott und Vater, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gott tröstet. Wunderbar. Und da sehen wir, das Volk Israel wird in diese Aufgabe an den Nationen eine ganz zentrale Rolle spielen. Ja, und die Gemeinde, liebe Geschwister, das ist jetzt der letzte Unterpunkt, der Trost für die Geschöpfe in der unsichtbaren Welt. Die Gemeinde, sie hat einen universalen Auftrag. Wir durften es lesen, die ganze seufzende Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Da dürfen wir die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die Materie darunter verstehen und dann aber doch auch die Geistlichkeiten der Himmelswelt. Nicht nur die Bewohner Sodoms, nicht nur die Menschen kommen aus den verschiedenen Gerichtsorten und erfahren Trost, Heil und Rettung. Auch die Fürstentümer, die Gewalten, die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, so lesen wir es in Epheser 6, 12, sie werden ihr Gericht erleben. Wir lesen in Psalm 82, 6 und 7, da spricht Gott zu diesen Gewalten, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Und wenn Paulus in 1. Korinther 6, 3 die Korinther fragt, wisset ihr nicht, dass wir die Engel richten werden, dann dürfen wir erkennen, das wird der Dienst der Gemeinde sein, den Majestäten in der unsichtbaren Welt Evangelium zu bringen. Sowohl denen, die wie ein Mensch sterben, diese Engelmächte, weil sie eben ungerecht richten und die Person des Gesetzlosen ansehen, so lesen wir das in Psalm 82, auch sie werden ihr Gericht erleben, aber auch eben ihre Befreiung aus dem Gericht. Und auch die Engel zur Rechten Gottes, haben wir auch schon gehört, die mit Sehnsucht Verständnis gewinnen wollen für das Evangelium, auch sie werden ihre Lebendigmachung erleben. Wenn Paulus in Kolosser 1, 27 von diesem Geheimnis unter den Nationen schreibt, haben wir auch gehört diese Tage, Christus in uns, die Hoffnung, das Erwartungsgut der Herrlichkeit, dann dürfen wir dieses Wort doch freilich so verstehen. Der Christus in uns ist die Garantie dafür, dass sich unsere Herrlichkeitserwartung aufs Völligste erfüllen wird. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Und dann dürfen wir diese Aussage doch aber auch so verstehen, der Christus in uns ist das Erwartungsgut der Herrlichen, der Engel, der Geistlichkeiten in der Himmelswelt. Sie wissen, ihre Herrlichkeitserwartung ist eben gebunden an uns, die Glieder seines Leibes. Durch uns werden sie aus der Vergänglichkeit ins unauflösliche Gottesleben geführt. Sie sehnen sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Wir sind ihr Trost, weil sie wissen, ihre Lebendigmachung, ihre Zeugung hinein ins unauflösliche Gottesleben hat unsere Offenbarung zur Voraussetzung. Karl Reiner hat dazu geschrieben, auf diese Offenbarung der Söhne Gottes in der Freiheit der Herrlichkeit des Christus wartet die gesamte Kreatur und die Engel begehren hineinzuschauen in diese Dinge, die Gott für uns bereitet hat, deren Herrlichkeit noch kein Auge sah. Denn dann erst, wenn wir ihm gleich sind und in seiner Wesensherrlichkeit mit ihm offenbar werden, kann auch die übrige Schöpfung durch die Söhne Gottes zur gleichen Freiheit der Herrlichkeit erhoben werden, weil die Verwandlung in die Sohnesherrlichkeit auch die Enderwartung selbst der Herrlichen, der Engel und Fürstentümer und Mächte ist. Ja, liebe Geschwister, nicht nur ein ganz kleiner Teil der Menschheit, sondern alle Menschen und auch alle Geistlichkeiten in der unsichtbaren Welt werden in dem Christus lebendig gemacht. Und deshalb gibt es Trost für die ganze Schöpfung. Wir fassen ganz kurz zusammen, unser Trost, Christus unser Haupt, die Erwartung der Entrückung, das Kommen unseres Hauptes zu uns, den Gliedern seines Leibes, der Trost Israels, Christus mit seinen Gliedern, der Bräutigam und König dieses Volkes, der Trost der gesamten Schöpfung, der Christus bestehend aus Haupt und Gliedern, der männliche Teil und Israel, der weibliche Teil, das Eheweib des Christus. Ich möchte uns nochmal 1. Thessalonicher 4,18 zusprechen. So tröstet oder ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das wollen wir tun und gemeinsam unseren Blick auf unseren Herrn richten und ihn, je länger, je mehr erwarten mögen, auch diese Tage dazu dienen. Amen.
Amen.
Ja, wir beten noch miteinander. Geliebter himmlischer Vater, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass nichts und niemand im Tode bleiben wird. Wir danken dir, dass du der bist, der die Toten auferweckt, lebendig macht. Wir danken dir, dass du dazu deinen Sohn gesandt hast und dass du, Herr Jesu, dazu schon vor aller Zeit Ja, Vater, gesagt hast. Wir danken dir, dass du der Garant dafür bist, Herr Jesus, dass es Trost für jeden Einzelnen, für jedes Einzelne deiner Geschöpfe gibt. Und wir danken dir für diesen gewaltigen Trost, den wir haben dürfen, für diese lebendige Erwartung, zusammen mit dir, Synkyrio, Herr Jesus, sein zu dürfen. Wir danken dir, dass du uns völlig umgestalten wirst. Ja, dass wir sogar den gleichen Leib der Herrlichkeit bekommen dürfen, den du jetzt schon hast. Ja, wir danken dir für diese gewaltige Perspektive und dass wir wissen dürfen, dass alles, was an Leid, an Schwierigkeiten da ist in jedem Einzelnen von unserem Leben, dass es nicht wert ist, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und so schenke es uns, dass wir eben nicht in irgendwelchen irdischen Dingen unseren Trost, unsere Hilfe, unsere Zuversicht suchen, sondern dass wir unseren Blick auf dich richten und dein baldiges Kommen, Herr Jesu, erwarten und so auch fähig werden, die Dinge unseres Alltagslebens recht einzuordnen, recht zu gewichten. Das mögest du schenken. Und wir danken dir für diese Tage, wo wir so unter dem Reichtum deines Wortes zusammen sein dürfen. Amen.
Amen. Amen.